Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Such dir einen Beruf, der dir Spaß macht und du wirst keinen Tag mehr arbeiten müssen. Das ist das Motto meines heutigen Interviewgasts. Er arbeitet nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern er lebt für die Energiewirtschaft. Er ist beliebter Blogger, der uns regelmäßig mit seinen Einsichten, Analysen aus dem Energiemetier versorgt. Außerdem war er lange Zeit kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Versmold. Aktuell ist er Geschäftsführer der Blomberger Versorgungsbetriebe und auch der Tochtergesellschaft, nämlich der Blomberg Netz GmbH. Seinen eigenen Blog, der heißt 1000 Volt, den betreibt er schon seit 2 Jahren, wobei das letzte halbe Jahr war es ein bisschen ruhiger geworden, habe ich gesehen. Können wir auch gleich darüber sprechen, wo er jetzt im Augenblick viel zu lesen ist. Und heute möchten wir darüber sprechen, welche finanziellen Auswirkungen die Energiewende hat und welche Herausforderungen die mit sich bringt. Und zwar mit Dirk Middendorf. Herzlich willkommen, lieber Dirk.
Ja, hallo, ich freue mich.
Ich habe es gerade schon angesprochen, das interessiert mich wirklich. Ich habe vor kurz auf deinen Blog geguckt, da sind ja wahnsinnig tiefschürfende Artikel drin, wo ich auch davon ausgehen würde, dass du die tatsächlich auch recherchieren musst und auch teilweise richtig da Zeit reinsteckst. Jetzt die letzten Monate ist da ein bisschen ruhiger geworden, aber ich weiß ja, dass du auf LinkedIn weiterhin sehr aktiv bist und auch da sehr tiefschürfende Beiträge ermittelst, hätte ich fast gesagt, also recherchierst und dann auch veröffentlichst. Was treibt dich ganz persönlich an, dass du diesen Aufwand neben deiner normalen Tätigkeit nebenher machst?
Ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich gar nicht so gut beantworten. Also die einfache Antwort ist, dass mir das Spaß macht. Und das ist auch die beste Motivation, die man so haben kann, glaube ich. Ich kriege ja auch kein Geld dafür. Insofern, das fällt als Motivator aus. Ja, ist schon richtig. Ich versuche so Einsichten zur Energiewirtschaft auch mal zu Papier zu bringen. Und ja, da muss man auch schon mal was für recherchieren. Ich habe allerdings ja den Vorteil, dass die Themen, die ich so schreibe, über die ich schreibe und die ich ja auch recherchiere, mir nicht ganz fremd sind. Ne? Ich arbeite in der Energiewirtschaft, ich führe ein Stadtwerk und am Ende ist alles, was ich sozusagen dazu lerne, auch irgendwie nützlich. Ne? Interessant, ja, ne? Und Hobby gewissermaßen, aber es ist eben auch häufig sehr nützlich für mich, wenn man nochmal sich so ein bisschen in ein Thema einliest und nochmal so ein paar Hintergrundinformationen sich selbst auch aneignet. Ne? Das ist ja nie vergebens. Insofern mache ich das einfach gerne. Ich hatte mal angefangen mit meinem eigenen Blog, hatte mal so eine Blogseite mir aufgesetzt. Das ist technisch ja auch nicht so schwierig heute. Das kann man fast fertig ja im Grunde bekommen. Kostet auch nicht die Welt und habe parallel aber bei LinkedIn angefangen, auch so ein bisschen was zu schreiben und habe aber gemerkt, zum einen ist es schon doppelter Aufwand, ne? So ein Blog muss man immer auch, also selbst wenn man die gleichen Texte veröffentlicht, also man hat ein bisschen mehr Arbeit, wenn man das parallel auf einer eigenen Internetseite veröffentlichen will. Und was ich auch gemerkt habe, und das hätte ich mir auch vorher denken können, ist, wenn man so eine Internetseite betreibt, da muss ja erstmal einer drauf gehen, ne? Das zieht ja nicht von selbst. Da muss man ja erstmal irgendwo Bescheid sagen, Achtung, hier gibt es eine neue Internetseite, die ist super spannend, guck dir die doch mal an. Das kann man natürlich am besten bei Social Media machen, da findet man Leute, die sich vielleicht für sowas interessieren, aber ja, dann kann man es auch gleich da veröffentlichen. Ne? Dann brauche ich die Leute nicht erst zu meiner Seite locken. Das ist ja, dann können die auch gleich bei LinkedIn lesen, was ich zu schreiben habe. Insofern muss ich ehrlich gestehen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich diese eigene Internetseite mit meinen Texten so weiterführen werde, weil ich eigentlich viel einfacher auch bei Social Media bestimmte Dinge teilen kann und habe da dann auch ganz unmittelbar eine gewisse Leserschaft und die Möglichkeit, auch Feedback und Kommentare zu bekommen. Ich bekomme ja auch relativ viele Kommentare, das überrascht mich manchmal selbst. Vor allen Dingen, dass das auch inhaltliche Kommentare sind, wertvolle Kommentare, ne? Finde ich toll, da lerne ich auch noch was drauf, muss ich ehrlich sagen. Ne? Manchmal schreibt man ja was und dann sagt einer im Kommentar, das hast du aber irgendwie nicht bedacht oder das fehlt so ein bisschen der Aspekt. Ne? So komme ich dann häufig zum nächsten Beitrag, ne? Weil ich mir denke, okay, da schreibst du auch noch mal was zu. Das funktioniert ganz gut. Und ja, so mache ich das. Und wie gesagt, mir macht das Spaß, das ist so ein bisschen mein Antrieb.
Sehr gut, cool. Und wie bist du in die Energiewirtschaft gekommen? Weil du hast ja ursprünglich mal eine Ausbildung bei der Bank gemacht, hast dann ja auch bei PwC, glaube ich, ein paar Jahre gearbeitet. Wie ist da praktisch dieser Shift in Richtung Energiewirtschaft gekommen? Weil die Ausbildung hat das ja erstmal nicht zwingend notwendig gemacht, dahin zu gehen.
Ja, das ist ja wie bei vielen vielleicht. Also bei mir war es zumindest so, man stolpert da so rein. Ne? Das ist also so ein bisschen zumindest. Das ist nach dem Abitur, denkt man sich, was mache ich jetzt? Dann geht man erstmal zur Bank. Das ist nie verkehrt und man weiß ja auch nicht so recht und merkt dann aber während der Banklehre, Mensch, ja, studieren, das ist ja eigentlich noch viel toller. Ne? Dann ruft einen die Freundin in der Mittagspause an und sagt, ich sitze hier im Park, ich trinke einen Kaffee, heute Nachmittag habe ich keine Vorlesung mehr und man selber steht hinterm Schalter und denkt, oh Mensch, das könntest du auch haben. Ne? Und dann macht man das eben, ne? Weil man ja noch jung genug ist und denkt sich, komm, Banklehre gut, kann man noch irgendwie zu Ende bringen, ist ja auch kein Schaden. Aber dann geht man nochmal in so ein Studium rein und danach, wenn man dann BWL studiert hat und was über Steuern und Buchhaltung gelernt hat, dann geht man eben in die Wirtschaftsprüfung, weil man das so macht, das bietet sich so an, ist auch nicht verkehrt. Aber das war dann am Ende auch nicht das, was ich, sagen wir mal, mein Leben lang machen möchte. Einige lieben das, ich nicht so sehr. Es war interessant, viel gelernt, aber sicherlich nichts, was ich irgendwie bis zur Rente hätte machen wollen. Und dann geht man sozusagen auf die andere Seite. Ne? Vorher hat man immer Abschlüsse geprüft und dann denkt man sich, ich kann ja auch mal einen Jahresabschluss erstellen, ne? Sozusagen. Das eigentliche Erstellen macht man ja als Prüfer gar nicht. Und ja, so bin ich in der Energiewirtschaft gelandet. Habe dann da sozusagen erstmal Jahresabschlüsse von Stadtwerken erstellt und irgendwann erweitert sich das Feld und man kümmert sich auch um Themen wie Abrechnung und Marktkommunikation und so weiter. Und irgendwann ist man in so einer Branche dann drin und kommt auch nicht wieder los, möchte ich aber auch gar nicht. Also ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen, hätte schlimmer laufen können.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin ja auch gerne in der Energiebranche unterwegs. Du hast über genau die Energiebranche tatsächlich vor kurzem mal gesagt, dass die gerade die Erneuerbaren, die ja immer mehr da reindrängen, so gar nicht mehr dieses marktwirtschaftliche Gefüge aufrechterhalten, sondern dass du da tatsächlich sagst, Mensch, das Thema Marktwirtschaft und Energiebranche oder Energiewirtschaft ist gerade ein bisschen auseinandergedriftet. Magst du uns dazu deine Gedanken mal erläutern, wie du zu der Feststellung kommst?
Ja, gerne. Also die Energiewirtschaft war immer schon natürlich stark reguliert. Ne, bis 1998 gab es ja auch gar keine Liberalisierung, aber auch nach der Liberalisierung, wo man ja Netz und Vertrieb so ein bisschen getrennt hat, um da mehr Marktwirtschaft zuzulassen, war natürlich immer eine sehr, sehr starke Regulierung in der Energiewirtschaft vorhanden. Das ist sie auch heute noch. Das ist natürlich auch notwendig, gerade in bestimmten Bereichen, so wie im Bereich Netze, Stromnetze, Gasnetze. Das sind ja Monopole und Monopole müssen reguliert werden. Hat auch keiner was gegen, ist auch völliger Konsens. Und auch in anderen Bereichen gibt es vielleicht eine höhere Vorschriftendichte als in anderen Branchen. Einfach zum einen historisch, zum anderen, weil man immer wieder so ein bisschen auf das Spannungsfeld trifft. Kann das überhaupt nach rein marktwirtschaftlichen Regeln funktionieren? Muss der Markt nicht sozusagen vom Staat ein bisschen mehr eingeengt werden oder müssen nicht bestimmte Dinge vorgegeben werden? Und mit der Energiewende ist das natürlich noch viel schwieriger geworden, weil die Erneuerbaren gerade am Anfang einfach nicht marktfähig waren. Die waren zu teuer. Also hätte man gesagt, die Marktwirtschaft soll dafür sorgen, dass Photovoltaik sich ausbreitet, dann hätten wir heute kein einziges Modul auf den Dächern. Das war zu teuer, ne? Und da hat man dann ja Anfang der Nullerjahre im Jahr 2000 mit dem EEG versucht, Anschubhilfe zu geben und gesagt, okay, die Differenz zwischen den Marktkosten für Strom und den Kosten für Photovoltaikstrom, die gleichen wir aus. Jeder, der Photovoltaikstrom produziert, der kriegt eben diese Differenz dazu. Und dann lohnt es sich, sowas zu machen. War eine gute Idee, würde ich auch nicht schlecht reden wollen. Ist aber natürlich keine Marktwirtschaft, das ist Subvention, ne? Ist kommt halt Geld vom Staat oder eben aus der EEG-Umlage ist auch sozusagen ein Sondertopf. Und was man allerdings sieht, ist, dass heute natürlich wir von ganz anderen Volumina sprechen. Wir haben heute ja 50% Erneuerbare im Strom. Das heißt, die Hälfte des Marktes in Anführungsstrichen ist sozusagen ja in irgendeiner Form staatlich subventioniert. Die meisten erneuerbaren Anlagen sind in irgendeiner Weise vom EEG gefördert, als Direktvermarktung mit Marktprämie oder eben im klassischen Modell. Und das führt aber dazu, dass bestimmte Signale, die eigentlich wirken müssten, nicht wirken. Ne? Also zum Beispiel, wenn der Börsenpreis sinkt, müsste ja eigentlich ein Kraftwerksbetreiber sagen, ich fahre runter, es lohnt sich nicht zu produzieren. Ne? Ich kriege meine Produktionskosten nicht mal mit den Marktpreisen erwirtschaftet, denn dann produziere ich lieber nicht. Das ist ja normale Marktwirtschaft eigentlich, ne? Dass man sich überlegt, wenn ich meine Eigenkosten nicht erwirtschaften kann, dann produziere ich nicht. Logisch. Und das funktioniert aber bei den Erneuerbaren nicht, weil die kriegen ja immer ihr Geld. Ne? Das EEG sagt, kriegst für jede Kilowattstunde kriegst du mindestens X Cent. Ne? Egal, ob jetzt gerade der Marktpreis höher ist oder niedriger. Das heißt, die produzieren durch, gerade die Photovoltaikanlagen. Bei den Windkraftanlagen haben wir da eine technische Lösung gefunden. Die werden abgeschaltet, wenn das Netz voll ist. werden aber ja trotzdem bezahlt. Das ist so eine Sache. Bei den Photovoltaikanlagen, die produzieren durch, gerade die kleineren. Und deswegen haben wir ja immer mehr negative Strompreise, ne, an den Börsen. Es gibt ja immer mehr Stunden und Viertelstunden im Jahr, wo der Strom nichts kostet oder sogar man kriegt was dafür, wenn man ihn abnimmt. Und das ist nicht Marktwirtschaft. Das gibt es eigentlich nicht. Ne? Das gibt es an anderen Börsen eigentlich nicht. Das ist null, null ist Untergrenze und darunter geht es nicht. Und null gibt es eigentlich auch nicht. Ne? Dass ein Gut
Ja,
den Preis null hat.
wobei es ja auch tatsächlich manchmal negative Zinsen gibt. Also da haben wir ja tatsächlich auch so ein ähnliches Phänomen gehabt, was uns ja die letzten Jahre mal überrascht hat, dass es sowas geben kann. Und ich gebe dir recht, so viele negative Stunden wie dieses Jahr haben wir wahrscheinlich noch nie gesehen. Wir sind jetzt schon bei über 300. Die letzten Jahre waren wir auch knapp mal über 300. Ich glaube 301 letztes Jahr oder sowas. Insofern haben wir da tatsächlich auf, ich sag mal, absehbare Zeit häufiger negative Preise. Und ich bin hundertprozentig bei dir, Dirk, dass tatsächlich dadurch, dass die vor allem die PV-Anlagen einfach weiter einspeisen können, wir gar keine Anreize haben, die sozusagen davon abzuhalten. Wo ich drüber nachdenke, ist, während du gesprochen hast, wäre das jetzt nicht eine Chance für Batteriespeicher, dass sie sozusagen diese Ungleichheit ausnutzen können und diese sehr negativen Preise dann veredeln können für Stunden, die dann womöglich doch viel teurer sind?
Ja, absolut. Da hast du recht. Das ist die Lösung, natürlich. Also eine Lösung. Klar, wenn man Strom kriegt und beziehen kann und man kriegt sogar noch Geld dazu und man hat einen Batteriespeicher, ist man ja ein gemachter Mann. Das ist klar. Der Markt boomt ja auch. Also wir werden gewaltige Batteriespeicherkapazitäten in den nächsten Jahren aufbauen. Das zeichnet sich jetzt schon ab und der Markthochlauf ist auch jetzt schon sozusagen und die Preise für Batteriespeicher sinken und sinken und die Technologie wird besser und besser und damit wird das auch besser werden. Also in anderen Märkten, Kalifornien zum Beispiel, gibt es das schon und da sieht man auch schon, dass also in den Abendstunden also gewaltige Mengen an Strom aus diesen Speichern gezogen werden und tagsüber, wenn viel Sonne scheint, werden die eben befüllt. Und das wird auch in Deutschland sicherlich ein Weg sein, wie wir diesem Phänomen begegnen. Also das ist ja das Gute am Markt, ne? Also das Signal funktioniert. Ne? Wenn der Strom so billig ist, dass es sich lohnt, ihn einzuspeichern und zu einem anderen Zeitpunkt wieder zu entnehmen, dann ist das ein Markt, dann kann man damit Geld verdienen, dann macht das auch jemand. Das ist das Tolle an der Marktwirtschaft, dass man allein durch den Preis schon das richtige Verhalten sozusagen anreizt. Aber das ist ja eigentlich sozusagen schon die Gegenreaktion zu dem Fehlanreiz davor.
Ja.
Ne? Also es macht natürlich eigentlich auch nur dann Sinn, den Strom zu erzeugen, wenn ich ihn speichern kann. Und das ist heute aber ja noch gar nicht der Fall. Heute ist es so, dass wir tatsächlich viel Strom erzeugen, den wir noch nicht speichern können und den wir irgendwie loswerden müssen. Ne? Der wird dann teilweise auch ans Ausland abgegeben und wir geben noch ein bisschen Geld dabei, damit er dann auch wenigstens abgenommen wird. Volkswirtschaftlich ist das nicht so sinnvoll. Ne? Also da kann man schon drüber nachdenken, dass man da irgendwie eine Verknüpfung herstellt zwischen dem, was wir dann wirklich auch sinnvoll verwenden können, ne? Und auch einspeichern meinetwegen und dem, was wir erzeugen. Ne? Das ist schon eine Überlegung, die auch die Branche, glaube ich, teilt, die aber im Moment nicht so politisch diskutiert wird, glaube ich. Also das kann sein, dass das vielleicht noch kommt, weiß ich nicht. Das ist aber, wie gesagt, etwas, wo man sagt, da ist Marktwirtschaft schon vorhanden, aber in einem gewissen Spannungsfeld, sage ich mal. Da muss man vielleicht immer wieder neu austarieren. Wie stark greift man ein durch Subventionen und wie kann man das trotzdem irgendwie mit Marktsignalen in Einklang bringen?
Ja, richtig. Ich glaube, eine Ursache, warum das schwer verstanden wird, ist tatsächlich diese zeitliche Granularität, dass man sich halt vorstellen muss, dass es halt einfach jede Viertelstunde anders ist, dass es Zeitreihen sind. Und ich weiß nicht, wie viele bei so Matrizenrechnungen in der Schule Mathe Spaß dran hatten. Wahrscheinlich hatten die wenigsten so richtig Freude dran. Und als ich damals das Bilanzkreismanagement übernommen habe, vor Ewigkeiten, ja, über 10 Jahren, war eine der Hauptfragen im Vorstellungsgespräch, ob ich mir so das mit Zeitreihen vorstellen könnte. Also, dass es nicht nur eine Jahressumme gibt, sondern dass es da viertelstündlich unterschiedliche Werte gibt. Und tatsächlich war das nachher das Kriterium, warum ich genommen wurde, dass ich in der Lage war, das überhaupt erstmal zu verstehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wenn man sich damit nicht beschäftigt und das nicht gerne hat, etwas ist, wo man wahrscheinlich gar nicht so richtig darauf klarkommt, dass in einem Land, wo es ja eigentlich Stromüberschüsse gibt oder vermeintlich zu viel Strom da ist, auch immer noch Zeiträume geben wird, wo es dann halt knapp ist und wir unter Umständen uns anderweitig abdecken müssen. Und zweite Idee, die ich, oder Gedanke, die ich hatte, als du eben gesprochen hast, Dirk, war, wir haben ja ganz viele Speicher in den Häusern. Ich habe ja auch einen hier und es ärgert mich, also ich habe zum letzten Interview schon gesagt, ich ärgere mich darüber, dass ich den gar nicht so flexibel am Strommarkt fahre. Der ist ja tatsächlich darauf optimiert, dass ich meinen Eigenverbrauch optimiere, dass ich möglichst viel von meiner Solaranlage einspeichere und dann über die Nacht komme. Das ist ja auch erstmal okay und gut und richtig so. Bloß eigentlich wäre der ja auch in der Lage, dann, wenn es die ganz negativen Preise gibt, einfach mal aus dem Netz was zu ziehen, wenn er nicht dann voll ist. Und da haben wir tatsächlich auch noch ein Optimierungspotenzial, dass wir einfach das, was schon da ist, ich weiß gar nicht, wie viele ich weiß gar, Terawattstunden da an Speicherkapazität im Markt sind. Ich glaube, das ist schon mittlerweile erheblich, aber die werden überwiegend noch nicht so richtig genutzt, nach meinem Ermessen. Ist da denn, du siehst es anders und da ist schon irgendwo, vielleicht außer bei, wie heißen die denn, Sonnen oder 1,5 Grad oder so, die nutzen das, glaube ich, schon effizienter.
Da schlägst du in die richtige Kerbe. Also das stimmt absolut, bin ich bei dir. Das wäre eine Möglichkeit, wie man das auch unterstützen könnte. Also das eine ist Großspeicher in Containergröße. Das wird gemacht. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Aber klar, können auch Heimspeicher genutzt werden in diesem Sinne, dass man sagt, okay, einen kleinen Teil meiner Kapazität möchte ich nutzen, um auch sozusagen zu handeln, ne, sinnvoll zu handeln. Billig einkaufen, teuer verkaufen, technisch sicherlich möglich. Erfordert aber natürlich eine gewisse regulatorische Rahmensetzung, die heute einfach nicht da ist, und eine gewisse Normung in der Technik. Ne? Also macht sicherlich Sinn, dass man da gewisse Normen vorgibt, wie so ein Speicher denn konfiguriert sein muss, damit der Netzbetreiber das auch akzeptiert, dass sozusagen rückgespeist wird. Das sind Normen, die da fehlen, und Regulatorik, die da fehlt, leider. Ist insbesondere die Bundesnetzagentur sehr skeptisch, was solche Konzepte angeht. Das hört man immer wieder, ne? Also Speicher, Stromspeicher, da ist man nicht so ganz warm mit geworden. Das wandelt sich so ein bisschen, weil es einfach auch sich herausstellt, dass wir ohne Speicher auch nicht weiterkommen. Aber da fehlen aus meiner Sicht auch Normensetzungen, dass man das tun kann. Das Gleiche gilt ja für Elektroautos, könnte man ja auch bidirektionales Laden. Ist in anderen Ländern ja schon Realität. In Deutschland sind wir, glaube ich, noch nicht mal so weit, dass es einen Standard gibt, wie diese Stecker überhaupt sozusagen für die andere Richtung funktionieren, ne? Also wir haben ja so Ladestecker für Elektroautos, die sind genormt, ne? Gibt es diese CCS und wie die heißen. Und für diese CCS-Norm gibt es aber keine Normung, wie das in die andere Richtung funktioniert. Also zumindest bis vor einem halben
Okay.
Jahr nicht. Inzwischen gibt es das
Spannend.
vielleicht. In Japan gibt es ja ein anderes System, diese Shademo-Speicher oder wie man die spricht. Da gibt es eine Normung. Ne? In Japan gibt es das schon. Ne? Da können also Elektroautobesitzer auch rückspeisen und damit Geld verdienen. Und in Europa sind wir noch nicht so weit. Das ist aber eigentlich eine regulatorische Frage. Das ist keine Frage der Technik. Technisch funktioniert das, klar.
Schade. Ich habe extra deswegen mir den Ioniq 5 gekauft, weil er das kann, dass er praktisch auch in die andere Richtung laden kann oder entladen kann ins Netz, bis ich dann irgendwann verstanden habe, nee, das geht ja mit meiner Wallbox überhaupt nicht. Das war auch dann ein Lerngeschenk, dass ich
Ja.
weiß, okay, wenn wir die zweite Wallbox kaufen, dann muss ich darauf achten, dass ich praktisch die dann halt hoffentlich so auslegen kann, dass ich auch in die andere Richtung es nutzen kann. Wir haben jetzt schon mehrfach über die Kosten oder den Quatsch, über die Preise gesprochen, die auch ins Negative gehen. Was erwartest du, wenn wir jetzt mal auf unsere Kunden gucken, also die Verbraucherinnen und Verbraucher, in welche Richtung werden da die Kosten gehen? Weil es wird natürlich ein zunehmender Ausbau der Erneuerbaren da sein. Ich habe auch vor kurzem eine Grafik gesehen, dass ich sag mal, Industriestrompreise oder auch die größeren Kundenpreise wieder gesunken sind unter das Niveau von 2018. Wo glaubst du, geht es auch für, ich sag mal, kleinere Verbraucherinnen und Verbraucher in den nächsten Jahren hin?
Also es spricht viel dafür, dass Strom teurer werden wird. Nicht unbedingt wegen der Energie an sich, wegen des Energiepreises an sich. Es kann sein, dass der wieder günstiger wird, wobei das auch stark davon abhängt, ob wir es schaffen, diese Abschaltung von Kohlekraftwerken ohne Kostenanstieg zu kompensieren. Ja, also wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten, dann brauchen wir Gaskraftwerke, und wenn die mit Wasserstoff betrieben werden sollen, dann ist die Frage, wie teuer ist der Wasserstoff? Das weiß heute leider niemand so richtig. Aber was natürlich in jedem Fall im Endkundenpreis durchschlagen wird, sind steigende Netzentgelte. Und da gibt es, glaube ich, niemanden, der ernsthaft behauptet, dass wir in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahren, nicht steigende Netzentgelte sehen würden. Also das steht im Grunde fest, dass bestimmte Kosten für den Netzausbau, der erforderlich ist, in den Netzentgelten nun mal irgendwie sich wiederfinden müssen. Es gibt noch so ein bisschen die Diskussion, ob man das nicht zeitlich strecken sollte, dass man also sozusagen gewisse Kosten, die in den nächsten Jahren anfallen, über Jahrzehnte hinweg einpreist, statt über kürzere Fristen. Aber das ändert am Problem eigentlich auch irgendwie nichts und wirft wieder neue Fragen auf.
Wobei, was
Ne,
hältst du
wer
von der Idee, dass man es dynamisiert, dass man sagt, okay, auch wie beim Strom, dass es halt einen variablen Stromtarif gibt es auch einen variablen Netztarif, der aber dann nicht am Strommarkt orientiert ist, sondern halt an den Netzengpässen sich orientiert?
Die Idee kann ich nachvollziehen. Was ich aber glaube, weiß nicht, ob ich das falsch verstehe, aber was ich glaube, ist, dass ein Netzentgelt, was dynamisch wäre, wo man also billige Netzentgelte hat, wenn das Netz sozusagen leer ist, dass die Netzentgelte ja gerade dann günstig wären, wenn der Strompreis hoch ist. Das sind ja eigentlich kommunizierende Säulen. Also
Das finde ich
wenn
jetzt
ich
spannend.
nachts, ne, nachts zum Beispiel, ist das Stromnetz in der Regel unterausgelastet, aber nachts habe ich auch keinen PV-Strom. Ne? Also nachts ist der Strompreis ein bisschen höher als mittags. Ne? Und das Netz wiederum ist aber leer. Und andersrum, wenn ich jetzt mittags ganz viel Wind und Sonnenstrom habe und viel Durchleitung, dann ist der Strom sehr billig, weil viel Strom da ist, aber das Netz ist auch sehr voll und deswegen müsste das Netz ja in dem Moment teurer werden.
Ja, korrekt. Also es wird praktisch den normalen Strompreis noch weiter steigern, im Gros der Stunden, würde ich mal sagen. Habe ich es richtig verstanden, was du gesagt
Ja, es
hast?
würde zumindest, es würde gegenläufig wirken, ne? Also wenn der
Gegen.
Strom billig wird, wird das Netz teurer und umgekehrt.
Ach, jetzt habe ich doch wieder einen Knoten. Ja, du hast recht. Es ist gegenläufig, ja. Also in der Regel, aber es wird ja regional tatsächlich auch Unterschiede geben, weil es ja gar nicht so ist, dass wenn der Strompreis niedrig ist, weil ganz viel Netzeinspeisung zum Beispiel durch Windenergie in Norddeutschland ist, ist es ja häufig gar nicht so, dass es Netzengpässe im Süden Deutschlands gibt, sondern da ist es ja eigentlich alles gut, mehr oder weniger. Es gibt ja nur die Netzengpässe regional im Norden. Das heißt, wir würden gegenläufige Effekte haben. Erstmal danke, Dirk, für die Erkenntnis. Das habe ich mir noch nie so konkret ausgemalt, dass es ja sehr wahrscheinlich so sein wird. Auch das müsste man nochmal statistisch untersuchen, ob das dann wirklich immer so ist oder ob das nur zu, weiß ich nicht, 2 Drittel des Jahres ist. Aber ich glaube, es wird auch regional erhebliche Unterschiede geben, dass da, wo das Netz wirklich eng ist, es die höheren Entgelte gibt, durch die dann ja vielleicht auch wiederum der Netzausbau finanziert werden könnte. Wäre an manchen Stellen auch. Na gut, das hängt nicht am Geld. Das hängt ja tatsächlich eher häufig daran, dass Planungszeiträume lang sind, Genehmigungsfristen lange sind. Und ja, gut. Das heißt, das ergänzt sich in deinen Augen nicht so gut, weil sich das dann wieder konterkariert oder habe ich das richtig verstanden?
Wie gesagt, aus meiner Sicht kann das sein. Also konkret ist es ja so, wir wollen ja jetzt dynamische Tarife einführen, Stromtarife, ne, dass also sozusagen der Strompreis in jeder Viertelstunde sich danach richtet, wie denn der Börsenpreis für Strom ist. Das muss man ab dem 1. Januar nächstes Jahr müssen alle Stromanbieter das im Angebot haben. Und das heißt ja sozusagen, wenn der Strompreis sehr niedrig ist, dann soll ja ein Anreiz geschaffen werden, dass man dann viel verbraucht. Weil dann ist der Strom da, dann ist er billig. Und muss dann nicht durch Abschaltung von Windenergieanlagen sozusagen vernichtet oder verhindert werden. Ja, das heißt also, an einem sonnenreichen, windreichen Tag würde ich mittags versuchen, ganz viel Strom zu verbrauchen. Und das ist ja der Anreiz, der dahinter steht. Ne?
Richtig.
Ich habe ganz viel Erzeugung und wenn ich ganz viel Erzeugung habe, möchte ich auch ganz viel Verbrauch haben, damit das zueinander passt. Erzeugung und Verbrauch sollen aufeinander reagieren. So, und bei den Erneuerbaren kann ich die Erzeugung nicht regeln, also muss ich den Verbrauch regeln. Das ist die Idee hinter diesen dynamischen Tarifen. Aber es liegt ja in der Natur der Sache, wenn zwischen Erzeugung und Verbrauch eine Beziehung steht, wenn die gleichzeitig nach oben gehen, dann muss das Netz, das steht ja zwischen Erzeuger und Verbraucher, muss es ja auch sehr ausgelastet sein,
Korrekt.
finde ich. Finde ich logisch. Und wenn wir jetzt sagen, okay, aber wenn viel Auslastung im Netz ist, dann sollen die Netzentgelte teurer werden, damit die Leute das Netz weniger nutzen. Das ist ein Widerspruch, finde ich.
Du hast
Sollen sie es
100%
jetzt
recht, Dirk.
Sollen sie
Ja.
es mehr nutzen oder weniger nutzen? Was denn nun?
Ja, die laufen gegeneinander, das ist korrekt. Ja, das lassen wir erstmal so stehen. Ich habe schon eine Idee für eine Bachelorarbeit im Kopf, dass man das tatsächlich mal zeitlich übers Jahr verteilt aufgelöst darstellt, weil ich glaube tatsächlich, zu über der Hälfte des Jahres ist es genauso, wie du beschreibst, dass es dann genau ungeschickt läuft. Aber ich hoffe tatsächlich, dass es Zeiträume gibt, wo sich das dann doch irgendwie verstärken könnte oder gegenseitig abschwächen könnte. Aber in der Grundlogik gebe ich dir zu 100% recht, Dirk, dass das gegeneinander läuft. Spannend. Habe ich noch nie so überlegt. So, aber du warst tatsächlich gedanklich gerade dabei, dass du sagst, okay, die Netzkosten, die wir heute produzieren, die müssen wir dann vielleicht nicht nächstes Jahr, sondern vielleicht in den nächsten 10 Jahren erst wieder einsammeln. Finde ich jetzt den nachfolgenden Generationen gegenüber auch nicht so fair, dass man da
Ja,
sozusagen das denen aufbürdet.
das ist ja diese Idee, die man mit dem Wasserstoffkernnetz hat, dass man sagt, okay, wir haben beim Wasserstoffkernnetz das Problem, am Anfang haben wir ja kaum Netznutzer, dann müssten ja die wenigen Netznutzer alles bezahlen und dann wäre es zu teuer. Na, dass man also sagt, okay, am Anfang nehmen wir ganz wenig Netzentgelt und die Kosten parken wir auf so einem Konto, das wird zwischenfinanziert von der KfW, vom Staat sozusagen. Und irgendwann, wenn es mehr Nutzer gibt, dann holen wir das nach, was wir eigentlich in den ersten Jahren hätten schon verlangen müssen. Das ist so ja die Idee. Die finde ich auch gut, was Wasserstoff angeht. So eine ähnliche Idee wird jetzt auch diskutiert für Stromnetze, dass man sagt, gut, wir müssen jetzt auch die Übertragungsnetze ausbauen und auch das würde jetzt sozusagen ja sofort in die Kosten durchschlagen. Und auch das machen wir ähnlich, ne? Das, was eigentlich heute schon durchschlagen müsste, das parken wir auf so einem Konto, zwischenfinanzieren das und holen sozusagen in späteren Jahren holen wir das nach. So, nur ist das Problem, dass im Stromnetz ja jetzt, das sozusagen würde es nur die Generationenlast verschieben. Also wir haben ja jetzt nicht dieses Henne-Ei-Problem, ne? Insofern bin ich da beim Stromnetz ein bisschen vorsichtig, zumal ja die Abschreibungsdauer in den Stromnetzen ohnehin 30 oder 40 Jahre betragen, ne? Also wie lange will man es denn
Richtig.
noch strecken? Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob uns das beim Stromnetzausbau hilft. Aber das bedeutet eben, wenn der Stromnetzausbau jetzt erfolgt, dann müssen wir eben jedes Jahr ein Dreißigstel oder ein Vierzigstel der Kosten schon in die Stromnetzentgelte einpreisen, weil irgendwie muss es ja refinanziert werden. Und das führt dazu, dass die Netzentgelte steigen werden. Das kann man nicht verhindern. Das betrifft ja so die Übertragungsnetze, es betrifft aber auch die Verteilnetze vor Ort. Und jetzt kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, ob die Durchleitungsmenge jetzt steigt oder sinkt. Also wir werden ja auch mehr Stromabsatz haben, also können wir es auf mehr Kilowattstunden verteilen. Na, dann würde die Kilowattstunde nicht sozusagen im gleichen Maße teurer wie die Stromnetze teurer werden, weil wir es auf eine andere Menge verteilen. Aber das ist natürlich eine interessante Frage. Wie wird die Durchleitungsmenge denn ansteigen? Na, also das ist ein kompensierender Effekt, aber wie stark kompensiert das den Kostenanstieg? Ne?
Ja,
Also es
richtig.
spricht viel dafür, dass es teurer wird. Zumindest in den ersten Jahren. Ne? Und irgendwann wird es vielleicht so ein bisschen kompensiert, weil wir einfach viel mehr Strommenge durchleiten. Das kann sein.
Das stimmt. Dirk, du hast jetzt schon zwei, dreimal das Thema Wasserstoff erwähnt. Ich habe auch vorhin gerade noch deinen Post gelesen, dass Wasserstoff im Heizungsbereich in England ja jetzt tiefschürfend erprobt worden ist, aber dann am Ende doch nicht so richtig zur Anwendung kam. Was glaubst du, welche Rolle wird Wasserstoff in den nächsten Jahren hier in Deutschland bei uns spielen?
In den nächsten Jahren wird Wasserstoff im Wesentlichen erstmal in industriellen Anwendungen verwendet werden. Also da sind sich, glaube ich, alle einig, die da so ein bisschen in dem Metier drin sind. Da gibt es zwar noch 200 andere Stimmen, die aber vielleicht nicht ganz so tief drin sind, sage ich mal so, ohne das despektierlich zu meinen, aber diejenigen, die wirklich nah am Thema sind, sind sich schon einig. Gerade am Anfang werden wir ganz wenig Wasserstoff haben. Er wird auch relativ teuer sein. Und deswegen macht es Sinn, dass wir ihn erstmal da einsetzen, wo wir ohne Wasserstoff nicht weiterkommen in der Dekarbonisierung. Na, das sind Stahlherstellung, chemische Prozesse, Grundstoffindustrie, Flugverkehr, ne, Sustainable Air Fuels und so weiter. Das sind Themen, da kann man ohne Wasserstoff einfach nicht dekarbonisieren. Es gibt technisch keine andere Möglichkeit und da sollte man ihn dann sinnvoll einsetzen. Wir werden am Anfang ja auch nur in Anführungsstrichen das Kernnetz haben und kein Verteilnetz in jedes Haus oder so. Und insofern wird das der Anfang sein. Und dann gibt es die, die sagen, ja, aber auf mittlere und lange Sicht können wir vielleicht doch auch Wasserstoff in Gebäudeheizungen einsetzen. Die Mehrheit der Experten sagt aber, es wird wohl nicht sinnvoll sein. Also zum einen schon preislich nicht. Wasserstoff wird einfach teurer sein als Erdgas. Und zum anderen ist auch die Frage, wie man so ein Erdgasnetz in ein Wasserstoffnetz verwandeln könnte, alles andere als trivial. Ne? Man kann ja nicht einfach umschalten. Man muss das schon, man müsste sozusagen, wenn man, ich nur ganz kurz, also wenn man ein Erdgasnetz in ein Wasserstoffnetz umwandeln will, dann muss man ja einmal abschalten, Erdgas abschalten, nur den Rest da raussaugen oder so. Das muss leer sein. Und dann kann man da Wasserstoff einfüllen. Aber bevor man wieder anschaltet, müssen ja alle Heizungen auch umgestellt worden sein. So, wenn ich jetzt einen Strang umschalte, da hängen vielleicht 1500 Verbraucher dran, dann müssen ja alle 1500 Verbraucher auch auf Wasserstoff umgestellt sein, bevor ich wieder anschalten kann. So, und das kann man gar nicht in 2, 3 Tagen machen, ne? Das dauert ja Wochen, Monate, weiß ich nicht. Dann hätte man also einen Übergangszeitraum, der nicht nur Stunden oder Tage ist, sondern Wochen oder Monate, wo gar kein Verbraucher weder Erdgas noch Wasserstoff bekommt. Und so eine Logistik, ne? Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wie man das machen soll. Meine DVGW hat da mal Konzepte erarbeitet, wie das geht und ist da ganz optimistisch. Zweckoptimismus vielleicht, weiß ich nicht, will nicht böse klingen, aber ich bin da skeptisch. Also es gibt viele Gründe, warum Wasserstoff in der Heizung wahrscheinlich nicht kommen wird.
Ja. Aber ich finde es ja spannend, dass mittlerweile die Rohrleitungen eins zu eins verwendet werden können. Ich habe früher mal gelernt, aber schon wieder vielleicht nicht veraltetes Wissen, dass Wasserstoff als Atom so klein ist oder als Molekül ist es ja, dass es daraus diffundiert durch normale Stahltanks und sowas. Aber das scheint ja mittlerweile der Wasserstoff verstanden zu haben, dass er in deutschen Rohren drin zu bleiben hat und dann nicht mehr abhaut.
Ja, vielleicht hat er das verstanden, aber es ist schön gesagt. Es gibt, glaube ich, da bin ich jetzt nicht ganz tief im Thema, aber es gibt, glaube ich, schon Rohre, wo man so ein bisschen imprägnieren muss oder wie man das nennen will, ne? Wo man von denen nochmal eine Beschichtung aufbringen muss. Also das ist schon ein Thema, ne? Wasserstoff ist flüchtiger als Erdgas und das Molekül ist kleiner und dann gibt es noch so Wasserstoff, wie nennt sich das? Embrittlement, Wasserstoffversprödung. Ne? Also Stahl wird
Stimmt.
spröde, wenn Wasserstoff da drin ist. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, aber es ist kein Grund zu sagen, nee, die Rohre können wir nicht nutzen. Die Rohre funktionieren mit Wasserstoff. Was anderes ist natürlich bei den Verdichtereinheiten und bei den Flanschen und bei den Muffen. Und die müssen auch alle nochmal geprüft und ausgetauscht werden. Und dann auch so Fragen wie, ne, in welchem Druck machen wir das? Ne? Wasserstoff hat eine geringere Dichte, also müssen wir stärker komprimieren, damit die gleiche Energiemenge pro Kubikmeter irgendwo transportiert wird. Ja, alles irgendwie lösbar, aber das wirtschaftliche Argument schlägt irgendwie alles. Es lohnt nicht.
Gut, ich merke schon, da ist viel, was da nicht zusammenpasst. Und ich fand auch dieses Argument total schön, wenn ein Strang ausgetauscht wird, dann müssen gefühlt 1500 Heizungen erstmal ausgewechselt werden. Das hatte ich auch noch nie bedacht, was aber natürlich total logisch ist. Dirk, ich war auf deiner Blumenberger Versorgungsbetriebe Internetseite vorhin nochmal nachgeguckt. Ihr macht im Augenblick keine Fernwärme oder Nahwärme oder irgendwie sowas. Bleibt das so, auch wenn es irgendwann die kommunale Wärmeplanung gegeben hat? Oder ist das auch eine Option, die ihr denkt? Weil parallel zum Thema, ich sag mal, Erdgasrückbau überlegen ja im Augenblick viele Stadtwerke, das Thema Fernwärme jetzt aufzubauen und merken da auch, ui, das ist ja auch gar nicht ganz günstig und hat auch wieder neue Herausforderungen mit sich.
Ja, gute Frage. Also die Stadt Blomberg erstellt gerade eine kommunale Wärmeplanung. Dazu ist sie ja auch verpflichtet. Wir hätten zwar noch ein bisschen Zeit, aber wollen da auch nicht bis zur letzten Minute warten. Und da wird letzten Endes daraus hervorgehen, ob im Stadtgebiet irgendwo Fern- oder Nahwärme wirtschaftlich sein könnte. Ich will da nicht vorgreifen, aber man kann natürlich schon sagen, dass die besten Anwendungsbereiche für Fernwärme stark verdichtete Gebiete sind. Ne? Also es ist natürlich viel günstiger, je mehr Anschlüsse pro Leitungskilometer man hat. Das ist einfach nachvollziehbar, denke ich. Jetzt ist Blomberg jetzt keine Großstadt, also
Wie viele
eher ein
Einwohner hat Blumberg? Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen wohnen da?
15.000
Okay, ja.
verteilt auf 16 Ortsteile.
Oha, okay.
Ne? Also viel Gegend und wenig sozusagen, wenig verdichtet, ne? Ist auch schön. Also ich finde es keine schlechte Sache, aber für Fernwärme ist das immer schwierig, ne? Weil man sehr viel Leitung legen muss, um ganz wenige Haushalte zu versorgen. Und das erhöht die Kosten pro Haushalt. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir großflächige Fernwärmepotenziale entdecken werden. In Blomberg vielleicht eher nicht. Und ich fürchte, da ist Blomberg auch exemplarisch für viele andere deutsche Städte und Orte. Deutschland ist eben nicht so sehr Großstadt geprägt, sondern vielleicht doch eher in die Fläche sozusagen zersiedelt. Und für Fernwärme ist das nicht unbedingt optimal. Man kann das trotzdem machen. Also in Dänemark ist es nicht anders besiedelt. Da gibt es eine sehr
Richtig.
hohe Fernwärmequote. Man muss aber damit rechnen, dass eben entsprechende Leitungsverluste, Wärmeverluste pro Kilometer dann höher sind. Und natürlich die Kosten pro Kilometer auch höher sind. Ich habe mir das auch mal angeguckt. In Dänemark ist Fernwärme jetzt auch nicht überall spottbillig. Ne? Das wird zwar immer so als Vorbild in den Raum gestellt, aber da kriegt man teilweise auch Fernwärmepreise von 20 Cent in Rechnung gestellt pro Kilowattstunde. Ja, das ist auch ein Preis. Ne? Das ist eben so.
Ja, richtig. Und ehrlicherweise blüht die Fernwärme in Dänemark jetzt auch gerade nicht mehr so. Ich habe da auch zwei Vorträge jetzt auf Konferenzen gehört. Das eine war, glaube ich, der dänische Fernwärmeverband. Das andere war ein Betreiber eines aktuellen Netzes. Die haben auch gerade Herausforderungen. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema ursprünglich mit Prio 1 war. Also es ist tatsächlich in Dänemark augenblicklich auch schwierig, neue Netzgebiete zu erschließen. Da sind ja viele Gebiete vor 10, 20, teilweise 30 Jahren erschlossen worden, sicherlich auch noch zu anderen Tiefbaukosten, die halt gar nicht mehr möglich waren. Aber ich bin hundertprozentig bei dir. Die Folgefrage wäre tatsächlich in die Richtung, gut, wenn Fernwärme nicht ist in Blomberg, wie können eure Stadtwerke, aber auch vielleicht andere Stadtwerke, auch mal über den Tellerrand hinaus gucken, zum Thema Energiewende beitragen? Was sind die Sachen, wo du sagst, okay, da kann ein Stadtwerk eigentlich richtig gut helfen, was das Thema kommunale Wärmewende angeht oder kommunale Energiewende als Ganzes angeht.
Also ich sag mal so, wenn so eine kommunale Wärmeplanung vorliegt, ist das ja in jedem Fall hilfreich. Selbst wenn man dadurch erkennt, dass Fernwärme sich wahrscheinlich nicht lohnt, hat man wenigstens diese Erkenntnis und dann kann man sich sozusagen den Alternativen widmen und die Alternative wird, läuft unter dem Oberbegriff dezentrale Versorgung, heißt, ja, jedes Haus muss halt eigenen Wärmeerzeuger haben, eine eigene Heizung. Und das wird ja in den meisten Fällen in irgendeiner Weise Strom sein müssen. Na, also Das wird so sein. Das wird in vielen Fällen eine Wärmepumpe sein, in einigen Fällen vielleicht auch eine Infrarotheizung oder eine Stromdirektheizung oder so. Aber es gibt ja nicht viele andere Möglichkeiten, ne? Wenn ich jetzt kein Gas nutzen kann und keine Fernwärme habe, ja, dann muss ich hier mit Strom heizen. Was ja dann für die Stadtwerke heißt, okay, dann weiß ich aber wenigstens, dass ich mein Stromnetz verstärken muss. Ne? Weil das, was im Moment als Energie noch über das Gasnetz transportiert wird, ne? 50 Millionen Kilowattstunden, 100 Millionen, 200 Millionen, was auch immer das heute ist, das wissen die Stadtwerke ja. Das muss ja über das Stromnetz demnächst funktionieren. So, und das kann man ja zumindest als Stadtwerk dann auch nutzen, um sich eine Netzplanung zu überlegen für das Stromnetz und zu sagen, okay, in den nächsten 10 Jahren muss diese Energiemenge zusätzlich durch mein Stromnetz durch. Und da kann das Stadtwerk natürlich sagen, gut, das Geld, das nehme ich jetzt in die Hand, um da vorausschauend mein Netz auszubauen, die Übergabepunkte auszubauen, um das Netz fit zu machen für diese zusätzliche Aufgabe. Das sehe ich als Aufgabe der Stadtwerke. Jetzt mal so. Als Infrastrukturaufgabe, das ist ein bisschen im Hintergrund, da wird niemand viel von sehen, außer die Baustellen vielleicht. Ja, und nach vorne hin kann man natürlich und sollte man auch als, sagen wir mal, Berater der Bevölkerung vielleicht so ein bisschen zur Verfügung stehen. Ja, es gibt also bei uns zum Beispiel regelmäßige Energieberatung, ne, die unsere Kunden in Anspruch nehmen können, dass man da mal so ein bisschen Informationen bekommt, was kann ich persönlich denn in meinem Haus machen. Es ist sicherlich sinnvoll, dass man auch darüber nachdenkt, wie man Stromtarife gestaltet, damit die für Wärmepumpen attraktiv sind oder für Elektroautos und so. Das ist so die klassische Aufgabe der Stadtwerke, die wir auch wahrnehmen und wo wir uns auch stark mit beschäftigen.
Okay. Und die vertriebliche Idee, dass man tatsächlich diesen Schritt in den Heizungskeller wagt oder den Schritt in die Garage wagt und sagt, okay, ich nehme das Thema Energiemanagement an mich, weil ich muss zugeben, ich habe ja auch hier Solaranlage auf dem Dach, dann den Kleinspeicher, so, das Elektroauto in der Garage und habe dann mit so einer Raspberry Pi-Fummellösung mir dorthin programmiert, dass das einigermaßen funktioniert. Ich bin immer noch unzufrieden, weil alle 3 Tage muss ich die Sicherung wieder für 2 Stunden rausmachen, damit die Wallbox auf Null ist, damit alle Fehler wieder weg sind. Wo ich auch denke, das ist doch einfach blöd. Ich hätte so gerne ein Stadtwerk, die mir genau diese Optimierungsaufgabe abnehmen und möchte eigentlich nicht zu den großen, also groß sind sie auch nicht, also zu irgendwie 1,5 Grad oder Sonnen oder sonst wo wechseln, wo ich ja gefühlt dann alles abgebe, dass die ganze Intelligenz jemand anderes hat und ich gönne auch den Stadtwerken dieses Geschäft, dass sie praktisch das hinbekommen. Aber das siehst du bei euch deswegen nicht, weil es vielleicht doch dann zu klein ist oder man könnte ja mit White-Label-Lösung nur so als Idee da operieren.
Im Gegenteil, du sprichst schon was sehr Richtiges und Wichtiges an. Also bin bei dir. Das wäre und ist ein interessantes Geschäft für Stadtwerke, weil wir ja auch den Kundenkontakt haben, wollen wir auch nicht verlieren, ne? Klar, wenn der Kunde mit seinem Energiemanagement zu irgendeinem überregionalen Anbieter wechselt, dann wird er wahrscheinlich auch seinen Stromvertrag mitnehmen. Das möchten wir nicht. Also ich würde das auch gerne anbieten. Ich glaube, das würde auch eine Nachfrage finden. Jetzt muss ich aber gestehen, ich habe da jetzt keinen Programmierer sitzen, der das machen könnte. Das ist so. Ich bin dann tatsächlich auf White-Label-Anbieter angewiesen, wo ich sage, okay, ich kaufe jetzt mal irgendein System, was funktioniert. Das ist auch irgendwo standardisiert, ne? Stichwort Normung und so weiter, ne? Das funktioniert, ne? Das muss sichergestellt sein, dass das keine Bastellösung ist, sondern funktioniert. Dann würde ich das sehr gerne in mein Portfolio aufnehmen. Das Stichwort ist dann so energienahe Dienstleistungen und sagen, okay, lieber Kunde, kannst du von uns auch kaufen. Ne? Dann steht am besten Fall auch unser Name drauf und wir haben da auch eine gewisse Kompetenz, das zu erklären und zu verkaufen. Und im Hintergrund gibt es aber einen Produzenten, der mir die Hardware liefert und die Software aktuell hält und so. Das würde ich toll finden. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch schon mal gesucht nach so einem White-Label-Produzenten, bin aber noch nicht so richtig fündig geworden. Ne? Also die großen Anbieter, die das am Markt haben, so wie 1,5 Grad, die wollen das natürlich selber verkaufen. Ne? Die haben da wenig Interesse, die Stadtwerke partizipieren zu lassen. Ich habe da so ein, zwei lockere Enden, wo ich noch mal am Forschen bin. Und das könnte durchaus sein, dass wir da noch mal einen Ansatz finden. Aber es müsste, wie gesagt, etwas sein, was irgendwer den Stadtwerken White Label zur Verfügung stellt.
Ich bin mir sicher, dass es ihn gibt. Vielleicht gibt es den Anbieter auch, der das jetzt hört. Der wird sich natürlich gerne bei dir melden können, dass das ihr da miteinander in Kontakt kommt. Ich habe ihn jetzt auch nicht auf Knopfdruck. Ich weiß zwar ein paar, die dynamische Stromtarife anbieten. Die haben aber in der Regel dieses ganze Thema Energiemanagement nicht durchdrungen und sagen, ich kann praktisch die anderen Assets im Haus auch gleich mit optimieren. Und das muss ja alles aus einer Hand kommen. Also ich glaube, ich bin bei dir. Der Endkundenkontakt zum Kunden, den haben die Stadtwerke und das ist auch ein unheimlich großer Vertrauensvorschuss, den die Stadtwerke natürlich genießen. Das heißt, im Zweifel werden die Kunden auch bereit, da eher mal einen Euro mehr zu bezahlen, wenn sie wissen, die Dienstleistung wird praktisch vor Ort zumindest betreut, auch wenn sie vielleicht nicht programmiert worden ist. Aber ja, vielleicht meldet sich jemand, dass wir das hinbekommen. Zum
Gerne.
Genau. Zum Schluss, Dirk, wollen wir den Blick noch mal ein bisschen nach vorne werfen. Und zwar, die Frage ist, Wenn du deine Tageszeitung oder was auch immer du liest, ob digital oder analog, in den nächsten Monaten auflegst, was würdest du für eine Presseschlagzeile dieses Jahr gerne noch lesen? Was würde dich als überzeugender Energiewirtschaftler dann morgens einfach in eine gute Stimmung versetzen?
Kraftwerksstrategie verabschiedet. Das wäre eine Pressemitteilung. Ne, offiziell ist sie ja schon verabschiedet. Das habe ich im Februar gelesen. Die Kraftwerksstrategie ist verabschiedet. Aber wenn man ehrlich ist, da sind noch viele Fragen offen. Ne, also im Grunde weiß man, was man tun will, aber leider nicht, wie man es tun will. Und das ist etwas, wo die Branche seit Monaten wartet und wo die Regierung jeden Monat sagt, so, jetzt sind wir fast so weit, aber es kommt nicht. Und das wäre wichtig, weil wir wollen diese Kohlekraftwerke abschalten. Wir müssen sie abschalten, aber wir können sie nicht einfach so abschalten. Ne? Wir brauchen Alternativen. Und solange wir da nicht mal endlich auf den richtigen Kurs einbiegen, geht es nicht voran. Ne? Das finde ich sehr zäh. Das
Ja.
wäre toll, wenn wir da weiterkämen.
Wobei, während du sprichst, ich kenne das Thema natürlich auch sehr gut und weiß, die Menge ist klar, aber die Zeit drückt allmählich, weil um die 2030 fertig zu haben, müssen natürlich jetzt eigentlich schon angefangen werden zu planen, damit sie auch wirklich errichtet werden können. Die Frage ist, sollen es wirklich Kraftwerke werden oder wäre es nicht eigentlich auch eine Heizkraftwerkstrategie? Ich meine, bei euch wird es jetzt keine Heizkraftwerke wahrscheinlich geben in größerer Ordnung, aber ich habe immer irgendwann die Aussage gehört, das letzte Kraftwerk in Deutschland, was ich sag mal auch mit Fossilen vielleicht betrieben wird, sollte tatsächlich eins sein, wo auch die Wärme dann genutzt wird. Aber da wird im Augenblick auch gar nicht drüber gesprochen, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Ja, es gibt schon Anregungen der Branche, die sagen, also die Frage nach Kraft-Wärme-Kopplung sollte in dieser Kraftwerksstrategie ja auch eine Rolle spielen. Ne? Also
Gut.
Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke gibt es heute sehr viele und die können ja auch nützlich sein, wenn man sie mit Wasserstoff betreibt. Das sollte man schon berücksichtigen. Ne? Das ist etwas, wo die Regierung, glaube ich, noch nicht so richtig weiß. Ja, wollen wir das jetzt irgendwie berücksichtigen in der Kraftwerksstrategie oder konzentrieren wir uns doch lieber auf Großkraftwerke, gut, da kann man auch Wärme auskoppeln, aber das ist natürlich was anderes, als wenn man mehrere hundert oder mehrere tausend kleine Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke fördert. Das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem man sich noch nicht ganz gefunden hat, was man eigentlich will, was man wirklich fördern will und wo die Branche eine Meinung hat, wo die Politik eine Meinung hat. Leider passt das nicht übereinander. Dann gibt es noch eine EU-Kommission, die man auch noch überzeugen muss. Ist wahrscheinlich ein Grund, warum das nicht so weit ist, wie es sein müsste. Habe ich auch Verständnis für, bis zu einem gewissen Grad, aber unterm Strich müssen wir vorankommen, es hilft ja nichts.
Ja, bin ich bei dir. Ja, den Wunsch kann ich gut nachvollziehen. Sehr gut, Dirk. Wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, welche Frage würdest du dir selbst noch stellen? Sprich, was brennt dir noch unter den Nägeln?
Oh, war eine gute Frage. Es gibt so viele Themen, die interessant sind, die unter den Nägeln brennen. Die interessante Frage für mich ist ja immer, wer bezahlt die Energiewende? Das ist etwas, da habe ich auch schon mal ein, zwei Beiträge drüber geschrieben. Ja, du kannst du gerne beantworten, weil sonst habe ich auch eine Meinung. Aber was denkst du?
Das ist eine gute Frage. Am Ende zahlen wir es natürlich alle zusammen. Wo ich tatsächlich, das kommt bei mir als erstes hoch, ein Problem hätte, ist, wenn wir, ich sag mal, als alle Deutsche, alle, keine Ahnung, oder alle in Deutschland lebenden Menschen mit 80 oder mittlerweile 84 Millionen Menschen das bezahlen und dann es Unternehmen gibt, die da sozusagen die Sahne abschöpfen und sagen, okay, wir verdienen da jetzt Geld dran und es geht praktisch nicht, ich sag mal, es kommt nicht allen zugute. Also, das ist ja auch das dänische Modell. Wir haben eben über die Fernwärme in Dänemark gesprochen. Ja, warum klappt das da einigermaßen besser? Und ja, es gibt auch die hohen Preise. Die zahlen aber deswegen die hohen Preise gern, weil die alle Teil der Genossenschaft sind. Das heißt, die sind mit ihren ganzen Nachbarn zusammen Teil des Ganzen und sie wissen, es gibt nicht irgendeinen Menschen, jetzt fast gesagt, jemanden, der womöglich diese Sahne da abschöpft und praktisch die Gewinne abgreift. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren natürlich in Deutschland auch gesehen haben. Diese Übergewinnsteuer ist ja auch deswegen diskutiert worden, weil es ja eklatante Mitnahmeeffekte gegeben hat im Energiebereich, gerade durch die hohen Strompreise, die wir da gesehen haben. Und das finde ich tatsächlich nicht fair. Aber ich glaube, dass am Ende alle Deutschen das bezahlen dürfen. Und ich glaube auch in dem Augenblick, wo uns klar ist, okay, das machen wir für uns, das kommt uns selber wieder zugute, hat wahrscheinlich auch keiner Problem, es zu tun. Ich glaube, blöd war es, als, keine Ahnung, wir die hohen Gasrechnungen hatten und wussten, okay, die fließen jetzt überwiegend tatsächlich noch nach, keine Ahnung, Russland ab, das Geld oder sowas zu der damaligen Zeit. Oder wir haben hohe Stromrechnungen und wissen, okay, da baut sich jetzt irgendjemand irgendein Schlösschen dafür. Haben wir nicht gehabt in Deutschland, ich will auch keine Gerüchte streuen. Das tut uns weh. Deswegen glaube ich schon, dass wir es alle zahlen. Aber jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt, Dirk. Ich habe den Artikel nämlich bewusst jetzt nicht gelesen, oder du musst mir auf die Sprünge helfen, was da deine Kernaussage war.
Ja, ich hatte verschiedene Beiträge zu diesem Thema. Da habe ich vielleicht auch noch ein paar weitere. Also das interessiert mich persönlich immer sehr, weil ich bin auch von der Ausbildung bin ich ja Kaufmann und nicht Techniker oder Ingenieur. Insofern schaue ich häufig auf Themen der Energiewende auch so ein bisschen mit einem kaufmännischen Blick und frage mich, wer bezahlt das, wer profitiert davon, wie können wir das eigentlich gerecht organisieren? Und der Aspekt, den du genannt hast, den finde ich auch gut und richtig, ne? Also wenn wir das am Ende über die Preise natürlich bezahlen, klar, am Ende bezahlt es der Kunde, wer sonst? Dann wollen wir auch, dass da jetzt keiner von reich wird. Das ist okay, das verstehe ich auch. Und das beherrscht ja auch so ein bisschen die Diskussion. Im Fernwärmebereich ist die Politik ja am Überlegen, ob man da nicht eine neue Regulierung braucht, damit die Fernwärmepreise nicht zu hoch sind, damit da nicht zu viel Gewinn bei den Fernwärmebetreibern entsteht. Absolut nachvollziehbar. Gleichzeitig muss man aber auch eins sagen, und das ist eine schlichte Wahrheit. Wenn wir wollen, dass privates Kapital verwendet wird, um diese Infrastruktur zu bauen, ne, wenn also ein privater Investor sagen soll, ich errichte ein Stromnetz oder ich erweitere das Stromnetz oder ich baue ein Fernwärmenetz, dann sollte dieser Private natürlich darauf vertrauen dürfen, dass er zum einen seine Investition auch verdienen darf, dass er die in seine Preise auch irgendwie einpreisen darf und dass er auch irgendeine Art von Rendite auch bekommt. Weil das ist die Wahrheit. Privates Kapital wird nur investiert, wenn man damit auch etwas verdienen kann. Das ist so. Ne? Also zu null macht das niemand. Das ist einfach Teil der Wahrheit. Da ist die Politik vielleicht auch ein bisschen vorsichtig unterwegs. Vielleicht muss man da noch ein bisschen beraten. Ne? Das ist einfach so. Private Investoren brauchen auch eine Rendite. Wie hoch die sein muss, ist ja immer so eine Frage. Also im Stromnetzbereich gibt es ja so eine vorgegebene Rendite, ja, je nachdem, was man so für Assets hat, irgendwie zwischen 5 und 7% liegt. Einige finden das viel zu hoch. Andere sagen ja, aber wenn ich Investor bin und woanders 8% kriege, dann würde ich ja nirgendwo investieren, wo ich 5% kriege. Ja, ist auch ein Argument, ne? Also darüber kann man diskutieren. Da habe ich jetzt auch keinen Wert, der richtig wäre. Aber Tatsache ist, wir müssen viel Geld investieren. Am Ende bezahlen es die Kunden. Aber bevor die Kunden irgendwas bezahlen, muss ja erstmal was gebaut werden.
Richtig.
Und damit jemand was baut, muss er das Vertrauen darauf haben, dass er das auch verdienen kann. Und dass er dann nicht nur sozusagen sein Geld zurückkriegt, sondern auch noch eine kleine Rendite oder auch eine große Rendite. Ja, natürlich, wenn man sich's aussuchen darf, dann würde man sich eine große Rendite aussuchen. Da kann der Staat sicherlich auch mal was deckeln. Das ist ja auch in Ordnung.
Ja,
Ja, aber darüber muss zumindest gesprochen werden, ne?
da muss ich tatsächlich ganz direkt an das Elektrokessel-Projekt denken. Ich habe den ersten Elektrokessel Deutschlands gebaut vor, weiß nicht, 15 Jahren mittlerweile. Die ersten Überlegungen kamen aus dem Jahr 2008, 2009. Und damals war der Regelenergiemarkt, das kennt jetzt von den Hörern wahrscheinlich nur der eingefleischte Profi, also Primär-, Sekundär- und Tertiär-Regelenergiemarkt, so lukrativ, dass die Anlage sich in 1,5 bis 2 Jahren amortisiert hätte und dann als Gelddruckmaschine da in Flensburg gestanden hätte. Und das fand ich tatsächlich damals schon etwas too much. Ich dachte auch am Anfang, ich habe immer mich verrechnet oder sonst was. Nee, das war wirklich so wirtschaftlich. Da sind dann ja auch einige Anlagen gekommen und die Phase davor, wo die Preise über einen langen Zeitraum so hoch waren, das ist das, was ich meine, wo ich es als nicht gerechtfertigt empfunden hat. Es gab ja viele Kraftwerke, die Regelenergie bereitgestellt haben. Und da wurde ja schon über einen langen Zeitraum sehr viel Geld sozusagen abgeschöpft, über eine Dienstleistung, die natürlich jedes Stromnetz haben muss. Und die Preise sind dann in der Folge nach unten gegangen. Und was du sagst, Dirk, treibt mich auch um, weil der Markt war damals spannend und interessant. Und als wir dann fertig waren, keine Ahnung, 1,5, 2 Jahre oder was später, ist er runtergegangen. Weil natürlich viele gebaut haben, auch viele andere in den Markt reingedrängt haben, auch damals schon Erneuerbare, die gesagt haben, komm, wir poolen die Anlagen, können auch Regelenergie bereitstellen, was völlig okay und auch super ist, weil die Preise spannend waren. Und die Anlage hat sich darüber tatsächlich nie amortisiert, sondern es gab dann andere Geschäftsmodelle, wo ich auch wieder sagen würde, ah, das ging dann auch auf einmal ganz schnell, aber das ist auch wiederum etwas, wo ich mit meinem heutigen Wissen sagen würde, das ist sozial nicht gerecht gewesen, was da praktisch für ein Hintertürchen verwendet worden ist, um die Anlage sich amortisieren zu lassen. Ich hatte häufig deswegen kein schlechtes Gewissen, weil ich wusste, okay, ein Stadtwerk in Flensburg gehört ja den Flensburger, also der Kommune. Das, am Ende wird das Geld ja für Kindergärten und sonst was verwendet. Es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie dieses Schlösschen wieder draus gebaut wird. Und das ist das, wo ich tatsächlich, dieses Thema Gerechtigkeit, das treibt mich da immer um. Aber ich gebe dir recht, Dirk, erstmal müssen die Dinger gebaut werden und die Investitionsentscheidung trifft keiner, der weiß, er verdient mit der Anlage nichts, beziehungsweise das Geld, was er investiert, kriegt er womöglich gar nicht wieder, weil nach 2 Jahren er das Ding wieder abschalten muss oder sowas.
Ja, ganz genau. Das sind wirklich gute Punkte, die du ansprichst, ne? Das ist einmal die Gerechtigkeitsfrage. Da Überrenditen werden nicht akzeptiert, zu Recht nicht. Aber eben das Gegenteil auch, wenn ich sozusagen so stark ins Risiko gehen muss, dass es absolut unwahrscheinlich ist, dass ich mein Geld wiederbekomme, dann macht es auch keiner, ne? Aber das ist ein Spannungsfeld. Das müssen wir ausdiskutieren. Da muss die Politik auch einen Rahmen setzen, damit wir das finanziert kriegen.
Ja. Bin ich bei dir. Gleichzeitig habe ich da Optimismus, dass wir das hinbekommen, dass wir da in den nächsten Jahren auch die Kraftwerke der Kraftwerkstrategie bauen werden, dass wir dann tatsächlich auch die Kohlekraftwerke irgendwann in den Ruhedienst schicken können. Dirk, ich sage
Ja.
vielen Dank fürs Interview. Hat mir Spaß gebracht und bis zum nächsten Mal.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön. Bis dann. Mach's gut.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.